Ja, wenn ich richtig sehe, sind einige wiedergekommen. Also so schlimm kann es gestern Abend gar nicht gewesen sein. Und einige sind neu hinzugestoßen. Jetzt kann ich nicht nochmal meine ganze Familie vorstellen, aber vielleicht haben einige gedacht, wo ist denn seine Frau? Ach, ihr müsst wissen, ich kann über Ehevorträge viel leichter sprechen, wenn sie nicht dabei ist. Ja. Nein, sie ist heute mit dem Zug nach Nordrhein-Westfalen gefahren, wo sie an diesem Wochenende einer Gruppe von Frauen dienen darf. Und morgen Nachmittag erzähle ich euch, warum sie mit dem Zug gefahren ist. Das hat eine bestimmte Bewandtnis. Aber das kommt erst morgen. Heute Abend Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Gestern haben wir ein halbes Kapitel gelesen aus dem Neuen Testament. Heute lesen wir mal als Ausgleich nur einen einzigen Vers. Und wer keine Bibel jetzt zur Hand hat, der kann den Vers auch hier vorne mitlesen an der Leinwand. Da heißt es im Schöpfungsbericht im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich gehe davon aus, dass wir alle das so glauben können, wie es hier gesagt ist. Aber habt ihr mal überlegt, dass Gott auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, als den Menschen ausgerechnet zweigeschlechtlich zu schaffen? Er hätte ihn zum Beispiel ohne Geschlecht schaffen können, völlig ohne Geschlecht. Er hätte ihn eingeschlechtlich schaffen können. Er hätte ihn auch so schaffen können, dass der Mensch beide Geschlechter in sich vereinigt hätte. Das nennt man einen androgynen Menschen. Das braucht ihr euch aber glücklicherweise nicht merken. Und Gott hätte noch viele mehr Möglichkeiten gehabt, weil er ja der unbegrenzte Schöpfer ist. Und jetzt kommt der Punkt, den ich machen will. Wenn uns jetzt die Bibel sagt, dass Gott den Menschen in seiner Weisheit zweigeschlechtlich geschaffen hat, als Mann und Frau, können wir davon ausgehen, dass es die beste aller Möglichkeiten war, die Gott zur Verfügung hatte. Denn warum sollte Gott das x-beste tun und das Beste ignorieren? So ist Gott nicht. Außerdem endet dieses erste Kapitel der Bibel, ich habe es hier vor mir, mit den bekannten Worten, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war einigermaßen. Es war sehr gut. Es war optimal. Es war perfekt. Auch die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau. Aber wir alle, die wir schon ein bisschen länger verheiratet sind, wir müssen zugeben, dass uns das auch schon manchmal Mühe gemacht hat, dass der andere so anders ist. Ich habe schon manchmal gedacht, warum ist denn meine Frau nicht so normal, wie ich bin, ja? Aber sie ist eben anders normal. Und das bringt eine gewisse Spannung in die Ehen und es kommt alles darauf an, dass wir diese Unterschiedlichkeit im Wesen und in den Bedürfnissen nicht als Bedrohung erleben, sondern als Ergänzung und Bereicherung. Dann verstehen wir nämlich, dass wir den anderen gar nicht anders machen müssen, dass er gut so ist, wie er ist, auch wenn er ein paar Dinge anders macht, als wir es selbst tun würden, aber dass es eine wunderbare Ergänzung ist und zusammen ein schönes Ganzes gibt. Ja, ihr wisst schon, dass ich auch ein humorvoller Mensch bin, also ich werde hier nicht mit euch rumalbern, das braucht ihr nicht erwarten, das mache ich nicht, aber gegen ein bisschen Humor hat unser Gott nichts, ja, der hat uns so geschaffen, dass wir auch mal lachen können, manche haben ja zu Hause nichts zu lachen, also dürft ihr ruhig hier mal lachen. Und da wollte jemand wissen, ob Computer, diese Dinger hier, die wir auch jetzt beim Vortrag verwenden, ob die männlich oder weiblich sind, höflich wie er war, ließ er natürlich die Frauen zuerst antworten und die kamen unisono, einstimmig zu dem Ergebnis, diese Computer, da sind so viele Ähnlichkeiten zum Mann, die müssen doch männlich sein. Denn Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man sie zuerst anmachen. Die Computer. Was denkt ihr denn? Sie wissen unglaublich viele Daten, sind aber trotzdem ziemlich ahnungslos. Die Männer? Eigentlich sollen sie Probleme lösen helfen, aber die halbe Zeit sind sie selber das Problem. Und sobald du dich mal auf einen einlässt, merkst du, wenn du nur ein wenig länger gewartet hättest, hättest du ein besseres Modell bekommen können, denken manche Frauen so ein Jahr nach der Hochzeit, ja? Ja, ihr seht so viele Parallelen und Ähnlichkeiten, Computer müssen männlich sein. Aber wir Männer, wir gucken durch ganz andere Augen, bewerten die Welt ganz anders. Ja, die Männer, die kamen zum entgegengesetzten Urteil und sagten, Computer, die müssen weiblich sein. Denn niemand außer ihrem Schöpfer versteht ihre innere Logik. Ich komme aus Hünfeld im Landkreis Fulda. Als der Computer erfunden wurde, hat Konrad Zuse in dieser Stadt gelebt. Da muss so gute Luft sein und Wasser und ich weiß nicht was noch alles. Ja, er hat ihm die Weisheit gegeben, den Computer zu erfinden. Den Z1 und Z2 hat er noch in Berlin gebaut. Das waren aber große Rechenmaschinen. Der erste Computer der Welt, der Z3, den hat er bei uns in Hünfeld gebaut. Niemand außer ihrem Schöpfer versteht ihre innere Logik. Die geheime Sprache, die sie benutzen, um mit anderen Computern zu kommunizieren, ist für alle anderen unzugänglich. Da müssen mal so ein paar Frauen zusammenstehen. Ich sag dir, das gibt 90 Dezibel mindestens. Die können in 10 Minuten so viel reden, wie ein Mann in einem halben Jahr. Ja, da geht's ab. Und sogar deine kleinsten Fehler werden im Langzeitspeicher zur späteren Verwendung aufbewahrt. Ich glaube, das kommt auch einigen hier bekannt vor. Und sobald du dich mal auf einen einlässt, gibst du die Hälfte deines Gehaltes für Zubehör aus. Ja, die Männer verdienen das Geld, die Frauen geben es aus. So ist es in den meisten Ehen. Sollte hier jemand noch vor der Hochzeit stehen, überlegt es euch. Ja? Ja, ihr seht. Alles nur humorvoll, betrachtet mal durch die humorvolle Brille. Mann und Frau sind sehr verschieden, bewerten alles ganz anders, empfinden auch Dinge anders. Sie sind unterschiedlich. Man muss sie nicht erst so programmieren. Unsere Kinder, wir haben eben einen Sohn und eine Tochter, wir mussten unserem Sohn nicht beibringen, mit Autos zu spielen und unserer Tochter nicht beibringen, mit Puppen zu spielen. Es ist doch in ihrem Wesen. Und auch wenn man da heute andere Gedanken drüber hat. Jetzt muss ich noch eine kleine Warnung aussprechen. Kennt ihr das Partnerdefizitsyndrom? Das hört sich schon gefährlich an, gell? Partnerdefizitsyndrom, damit meine ich Folgendes. Wenn wir gleich mal so den Mann unter die Lupe nehmen und dann sind Frauen in der Gefahr, wenn da so ein paar Aussagen kommen, da habe ich schon gesehen, wie plötzlich der Ellbogen ausgefahren wurde. Und einmal hat eine Frau angefangen und hat so den Finger gehoben und hat zu ihrem Mann hin. Und der hat immer ganz gerade ausgeguckt. Also ihr, bitte, ihr bringt euren Ehepartner nicht in Verlegenheit heute Abend. Ja? Nachher auf dem Heimweg, im Auto und zu Hause könnt ihr über alles reden. Noch einen schönen Spaziergang machen heute Abend. Dann könnt ihr über alles reden. Jetzt hört ihr ganz diszipliniert zu, nehmt auf so viel wie möglich und nachher könnt ihr noch drüber sprechen. Und das Gleiche natürlich, wenn ich dann über die Frauen spreche. Aber erlaubt mir, dass ich heute ausnahmsweise mal mit dem Mann beginne. Ja, da brauchen wir nämlich nicht so lange. Ja, deswegen fangen wir jetzt mal mit dem Mann an und sagen ein paar Dinge über ihn. Der Mann ist stark rational geprägt. Das heißt nicht, dass der Mann mehr Verstand hätte als die Frau. Das ist natürlich Unsinn. Aber bei uns Männern laufen die ganzen Entscheidungsprozesse viel stärker über den Kopf. Wir sind kopflastig, rational geprägt. Warum? Weil wir keine weibliche Intuition haben. Die gibt's nur in der weiblichen Form. Ja, so eine Eingebung, so ein Gefühl. Manche Frauen, die wissen ganz automatisch, intuitiv, was jetzt dran ist. Und der Mann, der überlegt und brütet darüber. Und manche Frau kriegt in der Zeit ein Kind, bis er endlich entschieden hat, ja, liebe Frau, wir kaufen einen neuen Kühlschrank. Ja, er musste doch erst die ganzen Energieeffizienzklassen vergleichen bei check24.de und alles. Das muss doch erst durch alle Gehirnbindungen durch. Und das kann dann auch ein bisschen länger dauern. Manchmal kommt das Frauen umständlich vor. Ja, kann auch sein, dass wir Männer manchmal umständlich sind. Das wollen wir ruhig auf die Kappe nehmen. Aber und selbst wenn, der Mann ist ein Mann und er macht es auf seine Art und du bist eine Frau und das kann sich doch wunderbar ergänzen. Da muss man nicht den anderen umbiegen und anders machen. Der Mann sieht dann auch oft so die großen Linien und Zusammenhänge. Das kennt er aus seiner Firma oder früher noch. Da wurden 10-Jahrespläne gemacht und 5-Jahrespläne und so weiter. Es gab ja auch mal eine Planwirtschaft, aber auch im Westen war das ähnlich. Der Mann sieht mehr so die großen Linien und Zusammenhänge, während die Frau mehr die Details sieht, die Einzelheiten. Ist das nicht wieder schön, wenn sich das ergänzt in einer Ehe? Ist doch großartig. Wenn hier jetzt immer steht, der Mann, der Mann, der Mann, dann weiß ich natürlich, dass das nicht auf jeden Mann auf diesem Erdboden zutrifft. Das sind statistische Werte, die aufgrund von seriöser Statistik, empirischer Statistik, gewonnen wurden und die stimmen in ganz hohem Maße, nämlich bis zu 85-90%. Und trotzdem könnte es sein, du bist gerade mal bei den 10%. Ich zeige nachher hier eine Aussage auf der Folie, wo es bei meiner Frau und mir genau umgekehrt ist, wie ich es hier zeige. Aber bei den meisten ist es so und darum zeige ich es. Ja? Hier steht, der Mann entwickelt seine Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Damit meine ich, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Wo holst du deine Identität her? Da wünschte ich, dass wir alle wie der Apostel Paulus sagen könnten, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und da hole ich meine Identität her. Das wünschte ich, dass wir das alle sagen können. Aber, seien wir ehrlich, wir Männer, wir ziehen auch, vielleicht unbewusst, viel aus unserer beruflichen Position und so weiter, aus Erfolg im Berufsleben. Frauen auch, wenn sie berufstätig sind, aber normalerweise nicht so viel wie wir Männer. Wisst ihr, woran man das merkt? Wenn Männer beruflich Misserfolg erleiden, zurückgestuft werden, arbeitslos werden, in Rente geschickt werden, dann steigt die Selbstmordrate an. Hoffentlich nicht unter gläubigen Männern, aber allgemein gesehen schon. Da sehen wir, wo Menschen die Identität herholen. Ich sage euch, aus allem Möglichen schaffen wir es, Identität herzuziehen. Und wir Männer ganz stark durch Erfolg im Berufsleben. Und dann sind wir auch sehr stark sehorientiert, visuell veranlagt. Und wir Männer, die wir hier sind, wir wissen das, wie wir funktionieren, wie wir ticken, wie das bei uns abläuft. Wir kennen das. Aber ob es die Frauen, die hier sind, je im tiefsten verstehen können, wie das bei uns Männern funktioniert, das bezweifle ich, liebe Schwestern. Das bezweifle ich, aber ich versuche mal ein wenig zu erklären. Wir Männer, wir können eine Fotografie sehen von einer Frau, die wir im Leben niemals in Natur sehen werden. Wir werden ihr nicht die Hand geben, wir werden sie nicht berühren. Nur eine Fotografie, nur ein Bild reicht und es könnte sein, wir sind im Handumdrehen entflammt. Das geht so bei einer Frau nicht. Das geht nicht. Du kannst einer Frau ein Bild zeigen von einem Mann mit so einem Oberkörper, ja? Ja, es gibt solche Männer, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht, ja? Also du zeigst ihr so ein Bild von einem Mann und die sagt, ja und, was ist, was willst du? Das löst bei ihr nichts aus. Das geht nicht über die Augen bei der Frau. Nicht in erster Linie. Morgen hören wir, wie das eher bei einer Frau funktioniert. Ja? Aber bei uns Männern so. Wir sind ganz stark sehr orientiert. Und es ist ein großer Kampf bei uns Männern um die innere Reinheit. Bis in die Gedankenwelt rein zu bleiben. Ganz großer Kampf. Dürft ihr gerne drüber sprechen als Eheleute und euch da gegenseitig Mut machen. Kann man auch füreinander beten. Wir Männer würden das sehr schätzen. Dann tut sich der Mann meistens schwer, seine Gefühle auszudrücken. Kann die Frau im Allgemeinen besser. Und man sagt, gerade wir deutschen Männer tun uns da besonders schwer. Ich weiß nicht, ob wir auch Ausländer unter uns haben, aber ich denke mal, die meisten hier sind deutsch. Und uns hat man seit Jahrhunderten eingebläut, uns deutschen Jungen und Männern. Ein deutscher Mann, der weint nicht. Der ist hart wie Kruppstahl. Alter Indianer kennt keinen Schmerz und mit diesen Sprüchen sind wir groß geworden. Uns wurde beigebracht, nein, weinen, das geht gar nicht. Ich könnte euch hier eine Liste zeigen von Männern in der Bibel, die geweint haben. Auch unser Herr Jesus. Der Thomas Lange, der hier schon gepredigt hat bei euch, weiß nicht, ob hier in der Mühle oder woanders, aber ihr kennt ihn, der hat gerade ein neues Buch geschrieben, das wird in wenigen Wochen erscheinen. Das heißt, Achtung, Männerlügen, also Lügen, die Männer gerne glauben. Da bringt er 15 Bereiche und einer ist, Männer weinen nicht und zeigen keine Gefühle. Da bringt er diese Liste in dem Buch, hat mich sehr gefreut. Ich habe schon gelesen, ja, ich durfte schon vorweg mal lesen, sein Manuskript. Der Mann tut sich meistens schwer, seine Gefühle auszudrücken und schaut, die Frauen würden das aber sehr schätzen, die Ehefrauen, wenn ihr Mann nicht wie ein Kühlschrank funktioniert. Wisst ihr, wie das geht? Der brummt den ganzen Tag und wenn man die Türe aufmacht, kommt einem Kälte entgegen. Ah, so ein Mann braucht keine Frau auf der Welt. Ja? Die würde es schätzen, wenn der Mann auch ein bisschen über seine Gefühle sprechen kann. Wir Männer haben ja Gefühle. Vielleicht sind die irgendwie tiefer vergraben und müssen erst freigelegt werden. Meine Frau, die wird das immer besser können als ich, aber da durfte ich schon ein bisschen hinzulernen. Der Mann reift im Allgemeinen langsamer, körperlich, Pubertätszeit setzt später ein, aber auch die ganze Persönlichkeitsreife. Ihr seht, da kann ich jetzt keine Bibelstelle für bringen. Ich könnte ein paar nennen, aber es gibt auch Dinge, die sind trotzdem wahr, auch wenn man nicht 27 Bibelstellen dafür anführen kann. Und der Mann ist von Natur aus nicht religiös, zumindest nicht so religiös wie die Frau. Und für mich hängt Punkt 1 und Punkt 7 inhaltlich ganz stark zusammen. Weil wir so rational sind, brauchen wir Argumente. Wir müssen logisch verstehen, das ganze Christentum als Paket, es muss für uns stimmig sein, konsistent. Und dann nehmen wir das so als Ganzes an. Während Frauen oft auf eine ganz andere Art und Weise zum Glauben kommen, nämlich mehr über die Beziehungsebene. So wie Frauen sind, da sind sie viel ansprechbarer. Sie lernen den Herrn Jesus kennen und werden zu ihm hingezogen und möchten ihm gehören. Und nicht, dass ihr denkt, das eine wäre besser oder schlechter. Hauptsache, wir kommen zum rettenden Glauben. Auf welchem Weg, das ist zunächst mal zweitrangig. So, das sind 7 Aussagen über den Mann. Ich bin mir bewusst, man könnte noch mehr über das Wesen eines Mannes sagen, aber das sind schon mal 7 wichtige Aussagen. Kommen wir zu den Bedürfnissen. Da möchte ich folgende Aussage treffen. Männer haben dieselben Grundbedürfnisse wie Frauen. Was meine ich damit? Grundbedürfnisse. Essen, trinken, schlafen. Und ihr lieben Ehefrauen, eines ist davon besonders wichtig beim Mann, Essen. Fangt bitte ja nicht ein problematisches Gespräch mit dem Mann an, wenn der Kerl nichts gegessen hat, wenn der nichts im Bauch hat, ihr seid verloren. Ihr kriegt kein Bein auf die Erde bei ihm, ja? Gebt ihm erstmal was Ordentliches zu essen und schon habt ihr einen ganz anderen Mann. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Also bitte, ja? Grundbedürfnisse, das ist bei Männern und Frauen gleich, wenn auch nicht gleich stark gewichtet. Und zusätzlich sind beim Mann folgende 2 Bedürfnisse besonders stark ausgeprägt. Bestätigung, Anerkennung, Bewunderung. Schaut, wir Männer, als wir noch kleine Jungs waren, ging das schon los. Sobald zwei Männer, zwei Jungs zusammen sind, zwei Kerle, die müssen sich sofort miteinander messen. Schneller, stärker, klüger, größer, weiter, ja. Immer sofort Rivalität, sobald zwei Jungs zusammen sind in einem Raum, geht das los. Die müssen sich miteinander vergleichen und messen und so weiter. Und weil das so bei uns ist und im Erwachsenenalter weitergeht und in der Berufswelt müssen manche mit harten Bandagen kämpfen um Anerkennung und Bestätigung, möchten wir nicht gerne, dass dieser unselige Kampf zu Hause im Eheleben weitergehen muss. Ich drück's positiv aus, wir hätten gerne eine Frau, die uns so akzeptiert, wie wir sind, als Mann, als Ehemann, und die uns dann nicht anfängt umzumodeln. Manche Frauen meinen, einen Mann heiraten ist dasselbe wie ein altes Haus kaufen. Die größte Freude liegt im Ummodeln, ja? Alles anders machen, die Möbel anders stellen und anders tapezieren. Nein, nicht ummodeln, sondern den Mann erstmal so akzeptieren, wie er ist. Bestätigung. Denn das Gegenteil von bestätigen heißt nörgeln. Am Mann herumnörgeln von morgens bis abends. Das hört sich dann so an. Stell die Schuhe in die Reihe. Schmatz nicht so beim Essen. Und manche Frauen meinen, was seine Mutter ihm nicht beigebogen hat, ich werd's ihm beibiegen. Und dann verwechseln sie die Ehe mit einer Erziehungsanstalt. Ihr Lieben, das kann nicht funktionieren. Das kann beim besten Willen nicht funktionieren. Warum? Haben wir noch nicht gemerkt, wie schwer es ist, uns selber mal an einem einzigen Punkt zu ändern. Wenn man sich mal so eine Marotte angewöhnt hat, ja, manche Männer, die werfen ihre schmutzigen Socken immer hinter die Badezimmertüre, anstatt in den Korb, den die Frau da aufgestellt hat, ja. Und ihr lieben Ehefrauen, nicht, dass ihr meint, das würde reichen, wenn ihr das eurem Mann einmal sagt. Das, so schnell wird das nicht gehen, aber wenn ihr Geduld habt und ihm das ein paar Mal zeigt und sagt, dann kriegt er den Bogen raus und schmeißt da seine Socken rein. Aber da muss man doch den anderen nicht manipulieren und psychologisch bearbeiten und rumdrücken an ihm, ja? Das geht durch Kommunikation. Erwachsene Menschen kommunizieren miteinander und da muss man nicht den anderen so umerziehen. Ja, es ist schon so ein gewisses Problem mit der Veränderung in unserem Leben. Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert. Sie meint charakterlich, tut er aber nicht. Eine Frau hat diese Erwartung. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert. Er meint körperlich, tut sie aber, ja. Also ihr seht, das ist so ein Problem mit der Veränderung. Am besten wir nehmen den anderen so, wie er ist und fangen nicht an, ihn anders machen zu wollen, an ihm rumzudoktern, weil lieber wir fangen bei uns an und versuchen uns selbst in der Kraft des Evangeliums zu verändern. Ein zweites Bedürfnis, was bei uns Männern sehr stark ausgeprägt ist, ist Freiraum. Und ihr seht den armen Kerl, wie der hier schmachtet, aber das muss ich jetzt genau erklären, was ich meine, und ich muss sogar sagen, was ich nicht meine. Mann und Frau haben sich am Tag der Eheschließung zu absoluter gegenseitiger Treue verpflichtet. Und da gibt es keinen Millimeter Spielraum, absolute gegenseitige Treue. Das heißt aber nicht, dass der eine den anderen als Besitz ansehen kann. Der andere gehört nicht mir, er gehört Gott, auch wenn wir verheiratet sind. Ich darf ihn nicht als Besitz ansehen. Es gibt ja Kulturen, da sehen Männer ihre Frauen als Besitz an, und es gibt sogar Kulturen, da sehen Frauen ihre Männer als Besitz an. Aber wahrscheinlich eher umgekehrt. Und es gibt Frauen, die halten ihre Männer an einer ziemlich kurzen Leine, Versteht ihr, was ich meine? Die legen ihm den Pullover hin, den er anziehen muss, und ja, die managen ihn von vorne bis hinten den ganzen Tag über. Ich kenne auch einen Mann, der wurde von seiner Frau an so einer kurzen Leine gehalten. Es war irgendwo in der Gemeinde, und da hatten wir einen Männerabend, wo die Männer alleine zusammenkommen wollten, und wir haben schon so untereinander ein bisschen gescherzt und gefrotzelt und haben gesagt, na, ob er wohl Ausgang kriegen wird, ob er kommen darf zum Männerabend. Und tatsächlich, er kam, er war da. Und als wir schon eine Weile zusammen waren und was Ordentliches gegessen hatten, dann wollte einer unserer Männer mal kurz zur Toilette und macht die Schiebetüre auf. Und wer saß draußen hinter der Schiebetüre vor? Ja, seine Frau. Und da ist ihm auch noch rausgerutscht, oh, du hast ja doch deinen Anstandsbonbon mitgebracht. Boah, da ging da draußen die Rakete hoch, ja. Und der arme Bruder, der war sowas von blamiert. Der war sowas von blamiert, ja. Keiner hatte seine Frau dabei, aber er, die saß da draußen, ja. Freiraum. Damit meine ich Folgendes. Wenn dein Mann mal einen Abend in der Woche in seinem Hobbykeller verschwinden möchte und möchte da mal die Modelleisenbahn aufbauen oder am Computer rumschrauben oder am Auto oder was er da macht, oder wenn er mal angeln geht bei Regenwetter, dann lass ihn doch mal einen Abend in der Woche, habe ich gesagt, liebe Männer, ja? Lass ihn doch. Wenn er zurückkommt, hast du einen ganz ausgeglichenen Mann. Lade du dir doch auch eine Schwester ein, verbringt ihr den Abend zusammen, ist doch kein Problem. Dahinter ist ein Missverständnis. Manche meinen, wenn man heiratet, dann müsste man wie zwei Kletten aneinander kleben und aufeinander hocken, wie man in Süddeutschland sagt. Das muss man aber nicht die ganze Zeit. Das hält gar keiner aus. Wenn man immer mit einem Menschen zusammen ist, schaut, eine Beziehung besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Das muss gar nicht sein, dass man rund um die Uhr immer zusammen ist als Ehepaar. Ich bin gerne mit meiner Frau zusammen, aber nicht rund um die Uhr, ja? Das braucht ja nicht sein. Sie hat ihre Aufgaben, ich habe meine, und dann kommen wir wieder zusammen und erzählen, was wir erlebt haben und so weiter. Also bitte gebt euren Männern Freiraum. Sprecht doch mal heute Abend darüber. Frag doch mal deinen Mann. Du, geht's dir gut mit mir? Oder bin ich dir zu dicht auf der Pelle? Fühlst du dich irgendwie schlecht? Brauchst du mehr Freiraum? Das ist ja von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Es gibt musisch kreative Männer, die brauchen naturgemäß mehr Freiraum als so strukturierte Männer, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin, ja, dann braucht man vielleicht nicht so viel Freiraum. Aber kann man einfach drüber reden. Es gibt eine Tintenfischgattung mit 8 Armen und das ist der sogenannte Krake. Ich dachte früher, das hieß die Krake, aber seit dem Kraken Paul, ja, an den können sich manche noch erinnern, seitdem weiß ich, es ist der Krake, aber obwohl der Krake männlich ist, scheint es mehr Krakenfrauen zu geben, die ihre Männer mit 8 Armen umschlingen und ihnen schier die Luft zum Atmen abdrücken. Und liebe Ehefrauen, jetzt, das ist nicht lustig. Ich habe mehrmals erlebt, wie solche Männer, die einfach keinen Freiraum hatten, plötzlich ex- oder implodiert sind und alle 8 Arme auf einen Schlag durchgetrennt haben und weg waren sie, sind aus der Ehe ausgebrochen. Ich rechtfertige das nicht. So etwas darf ein Mann niemals tun. Dafür gibt es überhaupt keine Gründe. Aber wenn es Männer tun, dann hat es ja Ursachen. Und da könnte eine Hauptursache liegen. Ich leite über mit dieser Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hund und Katze? Jetzt machen wir noch ein bisschen Zoologie. Der Hund sagt sich, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe. Du musst Gott sein, denkt der naive Hund, ja. Die Katze sagt sich, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe. Ich muss Gott sein, so denkt die Katze, ja. Und jetzt könnt ihr mal darüber nachdenken und wenn ihr wollt, auch drüber sprechen, wer von euch eher dem Hund und wer eher der Katze gleicht. Ne? Das könnte man auch auf eine Beziehung in der Ehe anwenden. So, die Männer können mal ein bisschen entspannen. Macht euch mal locker. Ihr habt schon das Schlimmste überstanden, ja? Und könnt jetzt ganz relaxed zuhören, wenn wir uns mit dem Wesen der Frau befassen. Jetzt muss ich erstmal irgendwo die körperlichen Unterschiede unterbringen. Das ist natürlich nicht direkt das Wesen, das ist mir klar. Aber es hat mehr mit dem Wesen der Frau zu tun, als wie bei den Männern, meine ich. Darum bringe ich das hier. Körperliche Unterschiede. Schaut, die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Da gibt es 23 Chromosomenpaare, haben wir mal gelernt im Biologieunterricht. Und 22 sind gleich. Aber bei dem 23. da gibt es ein XX und ein XY-Chromosom. Und das macht den großen Unterschied. Und das ist in jeder Zelle unseres Körpers zu finden. Wir haben auch eine geschlechtliche Identität und wir müssen unseren Kindern unbedingt helfen, dass sie auch eine geschlechtliche Identität finden. Wir sagen unseren Mädchen, du bist ein Mädchen und das ist großartig so, das ist wunderbar. Und wir sagen den Jungs, du bist ein Junge, das ist genauso gut und großartig. Wir müssen ihnen helfen, heute mehr denn je. Ich kann nicht länger darauf eingehen, auf den ganzen Genderwahn. Ja? Die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Deswegen hat die Frau auch andere Hormonarten als der Mann, auch mehr Hormonarten als der Mann. Ich bin kein Mediziner, aber kann man alles nachlesen. Und sie hat auch andere Organe als der Mann. Sie kann ab einem bestimmten Alter ihre Monatsregel bekommen. Sie kann schwanger werden, wenn Gott das schenkt. Kinder stillen. Übrigens, das war schon hier nicht mehr ganz korrekt, dass ich überhaupt von Frauen geredet habe. Man darf jetzt eigentlich nicht mehr Frauen sagen. Das ist schon nicht mehr politisch korrekt. Das heißt jetzt neuerdings Menschen mit Menstruationshintergrund. Nein, nein, nicht ganz. Ja, war nur ein Spaß. Aber hoffentlich kommt es nicht auch noch so weit. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meistens überlegen. Die Frau erträgt hohe Temperaturen. Besser ist, glaube ich, für unsere Ehen jetzt nicht so entscheidend. Die Frau hat eine größere Lebenskraft, lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Am Ende sind sie dann doch zäher, ja. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Und jetzt kommt noch etwas, darüber habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen. Das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Ich dachte mir, wenn man da irgendwo im Wald ein Skelett findet, was da schon 30 Jahre gelegen hat. Wie will man denn noch herausfinden, ob das mal ein Mann oder eine Frau war? Inzwischen habe ich die Antwort. Beim weiblichen Skelett sind die Kiefergelenksknochen ausgeleierter. Ich wollte nur sehen, ob ihr Humor habt, ob ihr noch alle mit mir seid, ja, oder ob schon jemand entschlafen ist und sind noch alle wach, ja. Nein, natürlich kann man das am Beckenstand sehen oder so, ich nicht, aber Mediziner. Jetzt kommt nämlich ein heikler Punkt, da muss ich immer vorher etwas Auflockerndes sagen. Ich muss wirklich versuchen zu erklären, wenn wir jetzt zu dem Wesen der Frau kommen, sie ist vielschichtig. Wie soll ich das erklären? Vielschichtig. Ich gebrauche jetzt nacheinander 2 Beispiele und ich weiß, das erste ist nicht so charmant. Verzeiht mir bitte, liebe Schwestern. Ich verspreche, ich mache es mit dem zweiten voll und ganz wieder gut. Ja? Also uns Männer vergleicht man mit so einer schönen Kommode, rechteckig und überschaubar und praktisch und unkompliziert. Schublade auf, Socken rein, Schublade zu. So sind wir Männer. Dann nächste Schublade auf, Hemden rein. Und wieder zu, die Schublade. Immer schön, eins nach dem anderen, sequenziell. So lieben wir das, ja. Nicht alles aufreißen, das geht nicht. Immer schön, eins am anderen. Und die Frau wird verglichen mit einem Gewächs, das im Garten wächst und in der Küche Verwendung findet. Und es könnte sein, wenn man es aufschneidet, dass einem die Augen tränen. Bitte nicht aussprechen, liebe Männer, das wäre nicht charmant, ja. Ihr seht, ganz viele Schalen, ganz viele Schichten könnte man eine nach der anderen abschälen. Und ich habe schon manchmal gedacht, ja, dass eine Frau doch manchmal kompliziert rüberkommt, vor allem wenn sie irgendwie etwas fühlt und spürt und kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Und wir stehen da wie der Ochse vorm Berg und denken, was ist denn jetzt, ja? Wenn sie irgendwie so, na, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mit Händen und Füßen kommunizieren, aber der Eindruck kann ja täuschen. Also die Frauen, auf jeden Fall viele Schichten. Und wir Männer, ich habe versprochen, ich mach's wieder gut, uns vergleicht man auch mit so einem zotteligen alten VW-Bus, 450.000 Kilometer auf dem Buckel und läuft und läuft und läuft. Während, ja, und er ist so einfach, da kannst du mit drei Werkzeugen, kannst du den Motor wechseln. Wirklich, das geht, ja, so einfach. Und Frauen, die kommen daher wie ein Ferrari, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt stehen muss, weil er so kompliziert ist, ja, vergleicht mal diese Modelle miteinander, aber schaut mal, viel schöner, viel wertvoller, ja, ist so, auch in der Tierwelt sind fast immer die Weibchen schöner als die Männchen, Ausnahme beim Löwe vielleicht oder bei noch so ein paar Tieren, aber meistens die Weibchen schöner und so auch bei uns Menschen. Einige Frauen, die sind so wie ein Ferrari, ich habe so ein Ferrari zu Hause und einige Männer werden ganz stolz heute nach Hause gehen und werden denken, ja, ich habe ja auch einen Ferrari, ja. Könnt ihr stolz sein, könnt ihr dankbar sein, aber wenn man die Modelle vergleicht, viel komplizierter. Nun, also vielschichtig, so mehr in tiefen Schichten, die nicht immer in bestimmten Situationen rauskommen, müssen wir Männer lernen, damit umzugehen. Sie ist persönlicher als der Mann. Wir haben es gelesen im Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen, den Adam, aus der Adama, das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Adam heißt der von der Erde Genommene, während die Frau aus der Seite, aus der Rippe des Mannes genommen ist. Und sie ist viel persönlicher, viel beziehungsorientierter. Wir Männer sind so schrecklich sach- und projektorientiert. Ich auch, ja, das weiß ich. Und die Frau legt größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität, anhaltende menschliche Beziehungen. Wer sagt denn, wir müssten mal wieder die Eltern einladen oder wer schreibt denn die Weihnachts- und Geburtstagskarten? Welche Männer machen das denn? Das machen doch meistens die Frauen, die die Beziehungen pflegen und mal anrufen und so, ne? Und Frauen sind auch multitaskingfähig, das heißt, sie können mehrere Dinge gleichzeitig. Das geht sonst gar nicht, sonst können sie den Alltag gar nicht bewältigen. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie stehen am Herd, sind am Kochen mit diesem Arm. Hier haben sie ein Kind auf dem Arm, links, einen Telefonhörer hier eingeklemmt und telefonieren und der Hund kriegt auch noch einen Tritt gleichzeitig. Ah, das würde bei uns Männern gar nicht gehen, da gibt's einen Kurzschluss, ja, da tilt alles. Aber Frauen, die schaffen das und hier sind meine Frau und ich genau umgekehrt, wie es hier steht, das ist der Punkt. Natürlich beim Kochen macht das meine Frau auch, aber sonst ist sie viel zu gründlich und macht schön eins nach dem anderen, während ich immer mehrere Töpfe auf dem Herd brauche, ne? Da sind wir mal genau umgekehrt, als es hier steht. Nun, eine Frau entwickelt ihre Identität meistens mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Nehmen wir mal den seltenen Fall an, dass sie zu Hause ist und nicht berufstätig, weil kleine Kinder da sind, die großgezogen werden müssen. Wer gibt denn ihr nach einem langen Tag mit den Kindern Bestätigung? Wenn dann der Mann nach Hause kommt und meckert und motzt, weil irgendetwas nicht pünktlich fertig ist oder irgendwo ist nicht aufgeräumt, dann wird ihr der Haushalt bald bis hier oben hin stehen und sie wird mit Macht in den Beruf zurückdrängen, obwohl es vielleicht vom Finanziellen her gar nicht nötig wäre. Ich kenne Männer, die verdienen doppelt so viel, wie die Familie braucht und die Frau geht trotzdem arbeiten, obwohl kleine Kinder zu Hause sind. Ja, dafür habe ich nicht so viel Verständnis. Ich weiß, ihr seid hier im Osten ein bisschen anders geprägt, ist mir alles klar. Aber ich hoffe, wir können da trotzdem in aller Offenheit und Freundschaft drüber sprechen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, wenn mein Mann 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat heimbringen würde, dann würde ich auch daheim bleiben. Darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wir haben als Familie drüben im Westen lange Zeit freiwillig mit so niedrigem Einkommen gelebt, dass wir mehrmals extra Bestätigungen vorlegen mussten bei Behörden, weil die uns nicht glauben wollten, dass wir wirklich so wenig Einkommen hatten. Meint ihr nicht, meine Frau, die hätte als Lehrerin doppelt so viel verdienen können, wie ich damals hatte, wenn sie nur halbtags gearbeitet hätte? Das hätten wir gut gebrauchen können. Das hätten wir sehr gut gebrauchen können und wir mussten uns sehr einschränken. Aber wir haben das gemacht, weil wir beide davon überzeugt waren, wenn unsere Kinder klein sind, dann wollen wir, dass meine Frau zu Hause ist. Später, als sie größer wurden, hat meine Frau mehr Zeit gehabt, um in der Gemeinde mitzuarbeiten. Sie ist bis heute nicht wieder in ihren Beruf zurückgegangen. Von diesem unseligen Lehrerberuf habe ich sie erlöst. Wo wir hier schon bei Hintergründen sind und so weiter. Ja, verzeiht mir alle Lehrer. Kennt ihr die neue Definition des Lehrerberufs? Das sind Beamte mit Frustrationshintergrund. Ja, ja. Also nur ein Drittel aller Lehrer erreicht das normale Pensionsalter und Rentenalter. Trotzdem, ich bin dankbar für alle Lehrer, vor allem für alle gläubigen Lehrer, ja, sehr dankbar. Die Logik der Frau verbindet sich leicht mit ihren Gefühlen, Gefühle handeln schneller. Eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint dann auch mal, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne ersichtlichen Grund. Und das haben wir Männer besonders gerne. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Ja, aber vielleicht sind es nur die berühmten Tage vor den Tagen, das prämenstruale Syndrom. Und jetzt Achtung, liebe Männer, das ist eine böse Falle. Jetzt fang ja nicht an, deine Frau zu belehren, weil du ja so rational bist und so viel gelesen hast und gehört und so. Nicht belehren. Das braucht sie überhaupt nicht. Die will nicht belehrt werden von dir, sondern die will verstanden werden. Leg deinen Arm um sie und sag, Schatz, ich stehe zu dir, das geht wieder vorbei, alles gut, ja, ich hab dich lieb, ist alles gut. Du darfst ein Frauenversteher werden, brauchst aber nur deine eigene Frau verstehen. Da wirst du nämlich dein Leben lang dran zu tun haben. Deine eigene Frau verstehen lernen, da bin ich immer noch dran, jetzt nach bald 35 Jahren Ehe, ja? So, ich leite zum letzten Gedankengang über mit diesem schönen Zitat von einem Buchautor, der gesagt hat, ihr lest es dort, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen, die tatsächlichen Bedürfnisse des anderen, nicht die ich meine, die er haben könnte oder sollte, erforschen und stillen suchen. Ich behaupte, der normale Ehemann weiß nicht viel am Tag der Hochzeit über die tatsächlichen Bedürfnisse seiner zukünftigen Ehefrau. Und analog dazu, die normale Ehefrau weiß nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse ihres Ehemannes, es sei denn, die beiden hätten sich richtig gut vorbereitet, das machen aber die wenigsten. Fast alle denken, so verliebt wie wir war überhaupt noch niemand auf diesem Erdboden und das wird laufen wie geschmiert. Ja, ja, das läuft dann ein paar Monate und dann müssen die Ältesten zum ersten Mal kommen und Krisenseelsorge üben, ja. Bitte seid nicht stolz und denkt nicht, ihr braucht keine Vorbereitung. Wir Deutschen gelten doch als eines der gründlichsten Völker auf der Erde, oder? Höchstens noch von den Schweizern übertroffen. Und schaut mal, wir haben 8 bis 13 Jahre Schulausbildung, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre Berufsausbildung. Ich habe von einer Frau gehört, die hat sich 11 Jahre lang auf ihre Führerscheinprüfung vorbereitet. Ihr seht, wie gründlich wir Deutschen sind, ja? Und dann bei der Ehe, da meinen wir könnten einfach so da reinschlittern. Für den wichtigen Abschnitt unseres Lebens, da brauchen wir keine Vorbereitung. Wo gibt es an der Volkshochschule in Chemnitz Kurse über Ehevorbereitung? Fehlanzeige. Gibt es das in der christlichen Gemeinde? Auch weitgehend Fehlanzeige. Na, da protestiert jemand, das ist gut, wenn es das doch gibt, ja. in unserer Gemeinde, seid froh, dass ihr nicht bei uns seid. Da müssen die jungen Pärchen diesen Kurs, den ich euch gestern Abend gezeigt habe, vorher durcharbeiten. Einer der Ältesten, der ist da hinterher. Aber das ist auch keine Garantie, dass alles glatt läuft. Ja? Trotzdem hier erforschen und dann kann man die Bedürfnisse auch stillen. Das war jetzt ziemlich theoretisch, das weiß ich. Ich habe ein Beispiel. Da war ein Mann, der brachte seiner Frau an jedem Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß rote Rosen. Er dachte, da kann man doch nichts falsch machen. Das liebt doch jede Frau auf der Welt, rote Rosen. Und die hat sich auch immer artig bedankt und alles gut. Aber nach 15 Ehejahren hat er dann zufällig rausgefunden, die Lieblingsblumen seiner Frau waren Tulpen aus Amsterdam oder woher, ja? Und er hat sie 15 Jahre lang mit Rosen zwangsbeglückt. Ja, so nennt man das, wenn man dem anderen etwas gibt, was der gar nicht braucht, nicht will, wenn man den irgendwo kratzt, wo es ihn gar nicht juckt, ja, das braucht doch keiner. Das nennt man Zwangsbeglückung und wegen falscher Blumen ist noch nie eine Ehe geschieden worden, habe ich jedenfalls nicht gehört. Aber wenn andere Bedürfnisse nicht gestillt werden in einem Eheleben, dann kann es kritischer werden. Ha. Noch ein Satz zu den Blumen, das ist so ein Spezialkapitel in vielen Ehen, ja. Ein Mann, der hat den Hochzeitstag immer vergessen, der brachte gar keine Blumen. Und dann hat er eines Tages die rettende Idee gehabt. Er fand so einen Auftragsdienst und hat da so ein Abonnement eingerichtet und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau gesagt hat, du sag mal Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Also liebe Männer, so dürfen wir uns nicht anstellen, ja. Da kann ich auch verstehen, dass die Frauen Mühe haben. Also bitte, bitte nicht. So, ihr sagt, wir sind Christen hier in der Hauskreisversammlung in Westsachsen. Wir machen das nur, wenn das in der Bibel steht. Bitteschön. Wollen wir das noch aufnehmen? Tut nichts aus Eigennutz, schreibt der Apostel Paulus, oder eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wer kann denn das von uns? Ihr Lieben, ich bin nicht hierher gekommen an diesem Wochenende, um euch Verhaltenstherapie weiterzugeben. Das brauchen wir nicht. Verhaltenstherapie sagt, du hast dir irgendwas Falsches angewöhnt, ein falsches Verhalten. Jetzt musst du dir das abgewöhnen und musst das Richtige angewöhnen. Das ist Verhaltenstherapie. Ich möchte euch Christus predigen an diesem Wochenende. Wie können wir ohne ihn eine solche Ehe führen? Eben haben wir ein Lied gesungen, der Benjamin hat es ausgesucht oder wer sonst, hier von eurem Chemnitzer Theo Lehmann und dem Jörg Swoboda. Da haben wir gesungen in der zweiten Strophe, erst komm ich und dann komm ich. Pausenlos geht es um mich. Das kennen wir. Das braucht uns keiner beibringen, ja? Und so ist es auch in vielen Ehen. Da ist die Hauptnot, unser nicht gekreuzigtes Ich, unsere fehlende, mangelnde Selbstverleugnung, dass wir sagen können, Herr Jesus, so wie du gelebt hast, so will ich auch leben in meiner Ehe. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Das ist Egoismus. Das haben wir von Natur drauf. Darum dreht sich alles bei uns, ja? Um unser Ego. Sondern ein jeder sehe auch auf das des anderen. Ich habe hier das Wort auch unterstrichen, weil es mich geradezu getröstet hat, das auch. Zum Glück schreibt er nicht, ein jeder sehe immer auf das des anderen, ein jeder sehe nur auf das des anderen, das können wir gar nicht. Wir in uns selbst verkrümmten Egomanen, Entschuldigung, wenn ich mal so deutlich werde, ja? Aber hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Darüber hätte ich gerne gepredigt am Sonntag, aber ich habe ein anderes Thema, darüber spreche ich, so Gott will, eine Woche später irgendwo anders. Ja, ein wunderbarer Text in der Bibel, der uns den Herrn Jesus zeigt als unseren Erlöser und als unser Modell, als unser Vorbild für unsere Ehen. Und ihr Lieben, Darum müssen wir auch von geistlichen Bedürfnissen sprechen. Wir haben nicht nur körperliche, wie Essen, Trinken, Schlafen, nicht nur seelische, nach Annahme und nach Liebe und Geborgenheit und all diesen Dingen und Wertschätzung. Alles gut, alles in Ordnung. Sondern eine gläubige Frau hat auch geistliche Bedürfnisse. Nicht-Christen, die haben keine geistlichen Bedürfnisse, aber Christen schon. Eine Frau, die gläubig ist, die den Herrn lieb hat, die möchte gerne von ihrem Mann geführt werden. Das heißt, dass er ein richtiger Mann ist, der vorangeht, zu dem sie aufschauen kann, der auch geistlich vorangeht. Viele Frauen müssen feststellen, dass sie mehr geistliches Leben haben als der Mann, weil die Männer oft ja geistlich nicht so interessiert sind, die Bibel nicht lesen, andere gute Bücher nicht lesen, manche spielen sogar in ihrer Freizeit Computerspiele, Ballerspiele und alles Mögliche und kommen geistlich nicht weiter. Aber eine Frau möchte gerne geistliche Führung von ihrem Mann. Dazu gehört gemeinsames Gebet. Oder auch gestern Abend schon mal erwähnt, meine Frau und ich, wir beten, wenn wir zusammen sind. Mindestens einmal am Tag, aber meistens 3, 4, 5 Mal am Tag. Ich meine nicht Tischgebete, sowieso am Tisch, aber wo wir einfach Gebetsgemeinschaft zusammen haben. Wir schätzen das als großes Vorrecht. Wir haben uns angewöhnt, wenn eine gute Nachricht kommt, dann sagen wir, jetzt wollen wir sofort dem Herrn dafür danken. Heute Abend haben wir es vergessen. Und wenn schlechte Nachrichten kommen, das passiert leider irgendwie öfter als gute Nachrichten, dann sagen wir, jetzt wollen wir sofort dafür beten. Wir wollen doch ein Gebetsleben führen, mit unserem Herrn ganz eng verbunden sein, auch als Ehepaare. Regelmäßiger Austausch über Gottes Wort. Viele von euch kennen meine Frau nicht. Rainer kennt sie ein bisschen von Konferenzen, wo wir manchmal zusammen sind. Ich kann euch bezeugen, dass sie das Wort sehr lieb hat. Und dass sie manchmal Entdeckungen macht in der Bibel, wo ich selber staune, wo ich von ihr profitiere. Aber manchmal profitiert sie auch von mir. Ich habe heute etwas gelesen, heute Morgen in meiner Stille. Da schicke ich dann per WhatsApp in die ganze Familiengruppe und lasse alle daran teilhaben. So machen wir das bei uns, ja. Diese modernen Medien kann man doch auch für gute Dinge nutzen. Und das wollen wir unbedingt. Eine bereinigte Atmosphäre, weil sie eben beziehungsorientiert ist. Wir Männer sind da manchmal sehr oberflächlich und großzügig. Da hat es so einen mittelschweren Wortwechsel gegeben. Also ihr müsst wissen, Christen streiten grundsätzlich nicht. Aber manchmal gibt es kleinere, mittlere oder größere Wortwechsel. Bei manchen folgt dann auch noch Schlagwechsel, Kugelwechsel. Aber das lassen wir jetzt mal weg, ja. Da hat es so einen mittelschweren Wortwechsel gegeben. Und der Mann, der geht einfach drüber weg, als wäre nichts gewesen und denkt, da wächst Gras drüber. Nein, da wächst kein Gras. Und wenn, dann kommt irgend so ein Kamel und frisst das wieder ab, ja. Nein, da muss man auch mal zum Ehepartner sagen, bitte verzeih mir, eben war ich ungehalten, eben war ich ärgerlich, eben war ich wütend, eben war ich irgendwie beleidigt, ja. Aussprechen und sagen. Wenn wir merken, meine Frau und ich, in irgendeinem Bereich, dass wir in unserem Eheleben gewachsen sind, dann hier. Am Anfang unserer Ehe konnten wir auch mal ein paar Tage miteinander so schmollen und nur Smalltalk reden, ja. Aber dann waren es nur noch Stunden. Heute, kann ich sagen, sind es nur noch Minuten. Bis einer von uns beiden zum anderen sagt, oh, das war eben nicht lieb, bitte verzeih mir, ja. Und dann ist wieder gut. Dann umarmt man sich, gibt sich einen Kuss und gut ist die Sache. Bereinigte Atmosphäre. Dann möchte sie gerne wertgeschätzt werden für das, was sie ist, als Person. Ich habe gestern erwähnt, meine Frau ist das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Das ewige Leben ist mehr, klar. Aber das größte irdische Geschenk ist nicht ein Auto oder ein Haus oder ein Computer, irgendwelche Gegenstände, sondern meine Frau. Und da sollte ich sie nicht für wertschätzen. Sie möchte sehen, dass ihr Mann die richtigen Prioritäten setzt. Nämlich, dass sie der wichtigste Mensch für ihn auf der Erde ist. Sie, die Ehefrau, nicht der Arbeitskollege, nicht der Chef, nicht der Bruder in der Gemeinde, nicht der Älteste, niemand, auch nicht eines der Kinder, sondern sie an erster Stelle. Und das muss man dann auch sehen im Ehealltag, dass sie an erster Stelle steht. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich habe sie eben geehrt, davon hatte sie leider nichts, weil sie nicht hier ist, ja. Aber sie weiß, dass ich das immer wieder sage, dass ich das sehr schätze, dass sie eine ganz treue Beterin ist, das Wort lieb hat, in der Gemeinde die Erste ist, die da ist und die Letzte, die wieder geht, auch ganz niedrige Arbeiten macht in der Gemeinde, nicht nur Rosinen rauspickt. Da bin ich sehr dankbar für. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit, dass wir auch mal Arbeit Arbeit sein lassen. Ich gebe zu, ihr lieben Ehemänner, das fällt mir manchmal ganz schön schwer. Aber da kann ich ihr zeigen, was sie mir bedeutet, dass ich auch mal den Computer ausmache, die Bürotüre abschließe, das brauche ich nicht, aber die Türe zuziehen und mal hinter mir lasse und sage, komm, jetzt gehen wir spazieren oder jetzt fahren wir irgendwo hin. Meine Frau, die stellt keine großen Ansprüche, aber sie freut sich, wenn sie das sieht. Ehrliche Komplimente, ach, da steht dir aber gut, diese Farbe, die passt aber gut zu deinen Augen oder ach, wenn du das Kleid trägst, dann bin ich ganz neu verliebt in dich. Ja, ehrliche Komplimente, sehr schön. Und sie wünscht sich auch Unterstützung bei der Entfaltung der Gaben. Schwestern haben auch Gaben, geistliche Gaben, Gnadengaben, die sie bitte in dem Rahmen einsetzen, den das Neue Testament dafür nennt. Und da gibt es nur ganz wenige Einschränkungen. Schwestern können fast alle Dienste tun, die Männer auch tun können. Und da wollen wir sie als Ehemänner unterstützen. Also zuerst wertschätzen für das, was sie ist. Ein ganz wertvoller Mensch ist da an deiner Seite. Aber dann auch Anerkennung für das, was sie tut. Ein tägliches Lob, eine Ermutigung, eine liebevolle Aufmerksamkeit ihr mal mitbringen. Herzlich begrüßen und umarmen, eine kleine Überraschung einplanen, Liebesbeteuerungen. Übrigens, meine Frau und ich, wir haben vereinbart, dass wir immer, wenn wir uns verabschieden, dass wir uns umarmen, dass wir uns mit einem Kuss verabschieden und auch wieder begrüßen. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Kuss und einem heiligen Kuss? Der Unterschied beträgt 2 Minuten. Da müssen jetzt einige 2 Minuten drüber nachdenken, aber das kann ich nicht ändern, ja. Na, der heilige Kuss, der geht sehr kurz. Mehr sage ich jetzt nicht. Gut. Also, seelische Bedürfnisse, Kommunikation. Morgen Nachmittag, zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, wo viele gerne am Haus und am Grundstück und am Auto und überall arbeiten, wollen wir uns hier wieder versammeln. Na, ich bin gespannt. Morgen um 15 Uhr kommt das wichtigste Thema dieser ganzen Vortragsreihe. Kommunikation in der Ehe. Darum sage ich jetzt nicht viel. Ich sage nur, die Kommunikation muss regelmäßig sein. Das betrifft die Menge der Worte, die Quantität. Aber noch wichtiger ist, dass die Kommunikation tief genug geht, nicht an der Oberfläche bleibt. Und daran scheitert es in vielen Ehen. Und liebe Ehemänner, ich bitte euch, ja, seid morgen da. Wenn ihr wisst, dass Scheidungsgrund Nummer 1 bei Frauen mangelnde Kommunikation ist, dann ist das eine Aussage. Und sie möchte gerne Schutz und Geborgenheit, sie möchte verteidigt werden, physisch und verbal, Ritterlichkeit. Unsere Ehefrauen hätten gerne einen Kavalier der alten Schule, der einer Frau die Türe aufhält, wenn man einen Raum betritt, der ihr in die Jacke oder in den Mantel hilft, der ihr die Autotüre aufhält. Liebe Männer, was macht ihr doch alle, oder nicht? Ich bitte euch, wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Ja, guck, da kommen so komische Redewendungen auf, ne? Ritterlichkeit und Trost in seelischen Nöten. Da bin ich dankbar, dass ich das erwähnen kann. Ich will euch hier nicht den Eindruck erwecken, oh, der Wilfried, das ist schon der perfekte Ehemann, der galante Ehemann. Nein, nein, da ist ein Punkt, da muss ich noch ganz viel lernen. Als es meiner Frau mal nicht gut ging, eine Zeit lang, ja, da bin ich auch mal bei ihr sitzen geblieben und habe ihr die Hand gehalten, aber ihr glaubt gar nicht, was mir da immer eingefallen ist, was ich noch alles zu tun habe, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also da muss ich unbedingt noch hinzulernen. Und im Blick auf leibliche Bedürfnisse möchte eine Frau auch gerne Hilfestellung in praktischen Belangen, dass man ihr im Haushalt hilft, ihr mal die Kinder abnimmt, ihr Entspannungszeiten gönnt. Und im Blick auf körperliche Liebe, das gehört auch zur Ehe dazu, wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. Zumindest jede Ehefrau, will ich doch mal behaupten. Und wenn wir morgen Abend das Thema Intimität in der Ehe auf dem Programm stehen haben, da muss niemand von euch denken, ach du liebe Zeit, das kann ja nur peinlich werden. Nein, ich verspreche euch, das wird überhaupt nicht peinlich. Da können alle dabei sein, da könnten Kinder und Jugendliche dabei sein, Unverheiratete. Ich verspreche es euch. Ich bin ja manchmal in diesen großen russlanddeutschen Gemeinden. Ich habe dieses Thema einmal in Detmold weitergegeben. Da saßen an einem Abend 800 Personen vor mir. Da waren Kinder, viele Kinder dabei und Jugendliche. Es gab keine rote Ohren. Niemand ist da irgendwie betreten, rausgelaufen, hat den Saal verlassen. Keine Sorge, ja. Die Bibel hat zu dem Thema eine Menge zu sagen und darum dürfen wir das Thema auch behandeln. Ich schließe mit einer Statistik. Heute Abend haben wir es ein bisschen mit den Statistiken. Morgen kann ich wieder mehr vom Wort her kommen. Da wurden Frauen gefragt von Willard Harley, hat aber mit der Davidson nichts zu tun, ja, heißt nur zufällig so. Schaut, das ist eine seriöse Statistik. Da wurden 2200 Frauen befragt. Heute gibt es Statistiken, da wurden 15 Leute befragt. Das ist doch keine seriöse Statistik, ja? Ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Auf jeden Fall wurden die Frauen gefragt, was wünschst du dir von deinem Ehemann am meisten? Liebe Ehemänner, könnt ihr nochmal die Löffel ganz weit spitzen, ja? Das ist wichtig. Ich glaube nämlich, dass die Frauen in Deutschland nicht so viel anders sind wie die in Amerika. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Familiensinn wurde am fünfthäufigsten genannt, kann ich bestätigen. Meine Frau hat ganz viel Familiensinn und ich hoffe, ich auch, aber das war meiner Frau ganz besonders wichtig. Finanzielle Versorgung, da gibt es so ein paar Spezialisten, die kaufen einen neuen Laptop und ein neues Smartphone, das neueste Modell, und die Frau weiß nicht, wie sie die Kinder satt kriegen soll oder die Heizölrechnung bezahlen soll. Das geht nicht, ja. Finanzielle Versorgung, ehrliche Offenheit, das ist keine Doppelung, das ist so gemeint. Manche Männer sind nicht ehrlich und manche sind nicht offen. Die Frau ist zu stark und da drücken sie sich an ihr vorbei irgendwie, machen viele Dinge heimlich. Ehrliche Offenheit. Kommunikation, war ja klar, dass das weit oben stehen würde. Und was kann das Ganze noch toppen? Was kann an Nummer 1 stehen? Liebevolle Zuneigung wünsche ich mir von meiner Frau auch am meisten. Bei uns Männern, da kommen dann andere Dinge, die stehen hier gar nicht, aber liebevolle Zuneigung, ja? Und ihr lieben Ehemänner, schaut, das sind die Ergebnisse dieser Umfrage in den Vereinigten Staaten. Und so nehmt doch einfach diese beiden Fragen mit, so als Take-Homes, als Hausaufgaben. Welches Bedürfnis wurde in der letzten Zeit in unserer Ehe nicht gestillt oder überhaupt nicht? Und welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit dieser Mangel ausgefüllt wird oder wieder ausgefüllt wird? Und ihr lieben Ehefrauen, wenn ihr heute nach Hause geht und sagt nachher schon im Auto zu eurem Mann, hast du gehört, was er gesagt hat? Wie oft habe ich dir schon gesagt? Ja, so wird es nicht funktionieren. Bitte nicht, mach das nicht, sondern wenn du einen Schmerz empfindest oder Männer, die hier sind, die Schmerz empfinden und sagen, ja, heute Abend hat er auch da einen Finger in die Wunde gelegt, sprech darüber, ohne den anderen anzuklagen, sagt, ja, an dem Punkt muss ich ihm Recht geben, empfinde ich auch einen Mangel und dann konstruktiv überlegt, wie kann man die Situation angehen. Betet darüber und sagt, Herr, wir haben hier einen Mangel in unserer Ehe, hilf uns doch, den zu stillen. Wenn wir so umgehen miteinander, dann wird es nicht vergeblich gewesen sein, auch dieser Abend. Jetzt würde ich gerne noch beten. Wir stehen wieder auf, wenn wir können. Tut unserem Kreislauf gut, aber ist auch gut, in so einer Haltung vor Gott zu stehen. Ja, Herr, unser Gott und Vater, heute Abend danken wir dir wieder, dass du unser Schöpfer bist, der uns wunderbar gemacht hat. Wir haben vorhin auch Psalm 139 gelesen. Wir glauben das, dass du uns so genial gemacht hast, auch in der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Aber, Herr, wir Verheirateten, wir müssen alle zugeben, dass wir uns schon aneinander gerieben haben, dass wir Anstoß genommen haben, weil der andere anders ist und anders handelt und bewertet. Gib, dass wir durch gute Kommunikation die Unterschiedlichkeit nutzbar machen, dienstbar machen für unsere Ehen, dass sie schöner werden und inniger, dass wir nicht ständig Hickhack miteinander haben, sondern einfach dankbar füreinander sind, uns wertschätzen, dir danken für den anderen. Und so wollen wir beten, Herr, dass du uns auch hilfst, in der Haltung Jesu Christi den anderen höher zu achten als uns selbst und in opferbereiter Liebe ihm zu dienen. Dazu mach uns bereit und fähig durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen.